Für mich ist der Sonntagsgottesdienst deshalb immer ein Fest, weil man viele Freunde trifft, weil man miteinander reden kann, weil man sich die Hand gibt. Ich hoffe, dass es Ihnen auch so geht. Aber das wäre allein zu wenig. Unser Anfang geschieht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er will mit uns reden. Es ist in keinem anderen Heil, es gibt auch keinen anderen Namen unter dem Himmel. Darin wir sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Und deshalb wollen wir auch mit einem Loblied beginnen und unserem Herrn Dank sagen für das, was er an uns tut. Du, meine Seele, singe wohl auf und singe schön. 197, die Verse 1 bis 3. Wir wollen still werden, um mit Gott zu reden im Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Wunder, die du in unserem Leben getan hast. Du trägst unser Leben von Anfang an. Und wir sind so oft blind für das, was du an uns tust. Wir sehen nur die Schwierigkeiten und die Probleme und wir trauen deiner großen Macht und deiner Liebe nicht. Herr, vergib uns diese Schuld, dass wir dein Wort gering achten, dass wir deine Stimme nicht hören und dass dann unser Leben voll ist von Klagen und von Jammern, dass so viel Traurigkeit sich bei uns findet und dass wir so wenig das überwinden können, was an Schwierigkeiten in unserem Leben drin liegt. Wir wollen heute mit Danken und mit Loben beginnen, dass du höher bist als alles, was ich uns in den Weg legen kann und dass deine Erlösungskraft viel stärker ist als das, was uns von dir trennt. Herr, wir bitten dich, nimm uns ganz neu in deine Gemeinschaft und mach aus unserem Leben etwas zum Lob deiner Herrlichkeit. Präge du deine Spuren tief in unser Leben hinein, dass in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Und so dürfen wir dir auch jetzt jeder für sich in der Stille all das sagen, was uns ganz direkt und persönlich bewegt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir fangen jetzt ja an den Dienstagabenden an, miteinander den Epheserbrief durchzuarbeiten. Und da schreibt der Paulus am Anfang, was ihn so bewegt im Blick auf diese Gemeinde von Ephesus. Und ihm geht es da zuerst einmal darum, dass die Christen von Ephesus den Blick geöffnet bekommen für das, was Jesus in ihrem Leben wirkt. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen mögt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat. Und was da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, die er in Christus wirken ließ. Durch diese Kraft hat er Jesus von den Toten auferweckt und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle reiche Gewalt, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Wir singen das Lied des Glaubens, weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel, Gottes Gnade weicht mir nicht, 511, 1 bis 3. Ich bin ja den ganzen Urlaub damit umgegangen, welch eine Predigtreihe ich nun beginnen soll. Ich bin jetzt doch schon 13 Jahre im Dienst als Prediger. Dann hat man über die Reihen schon gepredigt und irgendwie fällt einem das schwer wieder in die, man kommt sonst in die alten Predigten hinein und der Glaube ist immer neu von Entdeckungen. Und dann suche ich gerne Predigtreihen und ich habe mich dann entschlossen, aus verschiedenen Gedanken heraus, auch andere Pläne gehabt, schließlich eine Predigtreihe einmal zu halten über das Einzigartige an Jesus. Das, was uns Christen fröhlich macht, das ist eine Reihe geworden, die bis zum Kapitel 10 des Johannesevangeliums geht, von Kapitel 1 und bis zum Ewigkeitssonntag dauert. Sie ist im Gemeindebrief abgedruckt. Aber man musste manches überspringen und so habe ich gedacht, ich nehme gleich heute, bevor am nächsten Sonntag eigentlich die Reihe beginnt, schon den Anfang, den ich schon überschlagen hatte. Johannes 1, Vers 9 bis 14. Jesus war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Herr, jetzt rede du mit uns und erkläre uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin noch voll von Eindrücken, die ich bei meiner Reise nach Afrika gewinnen konnte. Es war an einem Abend, als mich der junge Vertretungsarzt von der Studentenmission, Dr. Pohl, mitnahm und sagte, ich muss Ihnen doch noch zeigen, wir können einen Ausflug machen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Und dann radelten wir 20 Minuten hinaus in den Busch und da waren große Felsbrocken. Das ist die einzige Ausflugsmöglichkeit, weil man nicht weiter in den Busch hinein kann. Und wie wir dann zurückradeln, stoppt er plötzlich sein Fahrrad und geht auf eine Frau zu, die dort am Rande der Straße läuft mit ihrem Gepäck auf dem Kopf. Es gibt dort immer so eine feierliche Begrüßung, Jambo, Habari, Kwaheri, das geht hin und her, wie man sich erkundigt. Aber ich sehe plötzlich, wie dieser Arzt auf das Auge dieser Frau starrt. Und dann ruft er mich her und sagt, sehen Sie, was das ist, Trachom. Ich sehe nur ein geschwollenes Auge und es tränt in diesem Auge. Und dann nimmt er dieses Augenlid hoch und erklärt mir das, wie das durch einen einfachen Mückenstich eine Verdickung gibt im Augenlid. Und dann erzählt er mir ganz erfüllt, was das für sie war, wie vom Kilimandscharo. Dort gibt es ein großes Gesundheitszentrum, diese Moschi-Klinik der Missionen. Ein Augenarzt mit einem Missionsflugzeug der Christoffel-Blindenmission herunterkam. Und sie zeigte eine ganz eigene Operationsmethode, wie man diesen erblindeten Menschen das Augenlicht zurückgeben kann, indem man diesen Wulst aus dem Augenlid heraus operiert. Es war schon dunkel geworden, als wir unsere Räder in die Krankenhausbaracken von Besa hineinschoben. Und er erzählte immer noch ganz erfüllt, was das für ihn als Arzt ein Erlebnis ist, wenn man diesen Kranken die Binden von den Augen herunternimmt. Und die plötzlich wieder sehen, wie die erfüllt sind von der Farbe der Blumen, von den Gesichtern der Menschen um sie her, von den Bäumen, von der Sonne, von allem, was sie plötzlich wieder sehen können. Und genau so etwas beschreibt der Johannes. Und er sagt, so geht mir's in meinem Leben. Nur sehe ich zum ersten Mal in dieser Welt etwas, was mir bisher verborgen war. Man kann es direkt mit diesem Bild eigentlich beschreiben. Das ist bei uns genauso wie so eine Verdickung im Auge, dass man oft die Herrlichkeit Jesu in der Welt nicht entdeckt. Ich sehe immer bloß, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wahrscheinlich gar nicht viel anders, ich sehe im Lauf des Tages nur meine Schwierigkeiten. Ich sehe, dass ich vielleicht heute nicht die ganze Kraft habe, dass mir Menschen Beschwer bereiten, dass wir mit manchen Leiden zu kämpfen haben. Ich bin so empfindlich für mich selber, das ist so eine Verdickung und ich habe gar kein Auge für die Gegenwart Jesu in dieser Welt. Und da beschreibt es Johannes, wahrscheinlich war es sogar 60 Jahre später, als er dies niedergeschrieben hat, 60 Jahre später, als er das zum ersten Mal in seinem Leben entdeckt hat. Wir sahen Jesu Herrlichkeit. Und das war für ihn so faszinierend, weil das war doch diese Welt der Tränen, wo Menschen verzweifelt sind. Diese Welt, wo Menschen sagen, ich möchte nicht mehr leben, es lohnt sich nimmer. Und in dieser Welt hat er die Spuren der Herrlichkeit Gottes gesehen, in dieser Gestalt des Menschen Jesu, der in der Armseligkeit daherzog. Es ist mir ganz wichtig, dass wir heute einen Blick bekommen für die Herrlichkeit Jesu. Und wenn wir so eine ganze Predigtreihe haben, das Einzigartige an Jesus, dass wir Menschen der Freude werden, wie es Johannes in seinem Evangelium uns erzählt von sich selbst. Zinzendorf hat den Vers gedichtet, König, gib gesunde Augen, die was taugen, rühre unsere Herzen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Wir wollen Sehende werden. Ich habe zwei Dinge, die ich Ihnen heute zeigen will. Johannes beschreibt es, was ihn dort begeistert an Jesus. Zuerst einmal, Jesus steht ganz unten an den Abgründen. Jesus steht ganz unten an den Abgründen. Es ist für uns immer schwierig, das Evangelium zu verstehen, weil es unserem natürlichen Empfinden ins Gesicht schlägt. Es geht auch bei uns, die wir uns zur Gemeinde rechnen, so, dass wir Gott suchen in dem Schönen. Gott, das verbindet sich bei uns mit der schönen Schöpfung dieser Welt. Wir suchen Gott in den wunderbaren, harmonischen Klängen der Musik, in der abgeschiedenen Stille, der Sammlung. Gott ist doch das Vollkommene, das Reine, das Schöne. Dann suchen wir im Leben immer wieder nach Augenblicken der Stille und wir leiden an der Not und der Turbulenz unseres täglichen Lebens. Und erst recht noch, wenn wir in den Druck kommen. Und da ist mir überraschend, dass Johannes sagt, ich sah die Herrlichkeit des großen Gottes in den Abgründen der Welt. Und wenn er dann seinen Report schreibt über Jesus, dann erzählt er von Städten, die wir meiden. Dann erzählt er, wie dort auf Matratzen Leute liegen, für die die Welt gestorben ist. Und wie dort Menschen sind, die schon längst aufgegeben haben, dass sie noch gesund werden können. Die verzweifelt sind, weil alles in ihrem Leben aus ist. Wie sie dort am Teich Bethesda hocken und nur noch ein müdes Lächeln haben für diesen Wanderprediger, der an bei ihnen vorbeigeht. Was denn noch vom Leben haben? Die anderen vielleicht, die steigen vor mir ins Wasser, das sind noch Glückskinder, aber für mich gibt's doch keine Hoffnung mehr. Und Johannes sagt, da haben wir die Herrlichkeit Jesu erfahren, bei diesen Menschen. Und dann beschreibt er, wie Jesus weiterzieht. Und so Menschen kommt, die sich nicht abgefunden haben mit dieser Welt und die sich aufbäumen und sagen, es muss doch im Leben noch irgendetwas drin sein, was man genießen kann. Und das ist eine Frau, die 5 Männer nacheinander hat, nur weil sie leben will. Die Gier treibt sich, ich muss doch was von meinem Leben haben. Sie ist doch viel zu schnell vorbei. Und dann sitzt Jesus mit ihr am Brunnenrand und redet mit ihr, dass ihr Leben neu und heil werden kann. Jesus geht dorthin, wo diese Nahtstelle ist einer zerbrochenen Welt, wo eine Welt im Aufruhr gegen Gottes gute Schöpfung lebt, und wo dieser Riss durch die Schöpfung sich hindurchzieht, wo Tod und Sterben und Krankheit und Leiden und Lüge und Gemeinheit herrscht, dort ist Jesus. Er geht hinein in die Häuser der Zöllner und redet mit ihnen. Jesus steht an den Abgründen der Not. Johannes sagt, ich habe Gott immer ganz anders gesucht. Ich habe in meinem Leben mich versenken wollen in die Stille. Das ist doch eine Sache, dass wir Gott suchen über den Tempeln dieser Welt. Und dann sagt Johannes, nein, nein, ich habe es erst entdeckt, dort bin ich stehen geblieben über dieser Welt, die leidet und die krank ist. Und als endlich ein intakter Mann einmal zu Jesus kommt, endlich ein Mann, der ein gutes Leben lebte, der eine intakte Familie hat, bei dem es nach außen hin ordentlich aussieht, was sagt denn Jesus zu ihm? Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Ich kann in deinem Leben erst wirken, wenn du die Scherben deines alten Lebens erkennst. Jesus spricht von Abgründen, an denen er Menschen begegnen will. Er ist das Licht, das in die Welt kommt und alle Menschen erleuchtet. Und ich kann die Herrlichkeit Jesu erst entdecken, wenn ich vor ihm anfange, über die Bruchsituationen meines Lebens zu reden. Und das wollen wir nicht. Ich bin ganz bedrückt immer wieder, wenn ich durch die Krankenstuben unserer Gemeinde gehe. Wie Menschen dann plötzlich dieses Wort, das ich ihnen bringen will, diesen Blick auf Jesus, wegschieben. Sie wollen eine heile Welt. Sie wollen eine Welt, auch wenn sie betrügt. Vielleicht sind wir selber so merkwürdig, dass wir den als Freund haben, der zu uns sagt, es wird alles gut werden. Und dabei wissen wir doch, dass verlogen ist. Ich muss in meinem Leben durch das Sterben durch. Und ich muss einmal diese Welt durchleben mit ihrer ganzen Not. Und wenn Jesus dann seinen Dienst anbietet und sagt, ich bewältige dir dein Sterben und dein Leiden und ich gehe mit dir durch die ganze Angst deines Lebens, dann weichen wir aus, das wollen wir nicht haben. Jesus hat für uns keine Idylle, die er uns malt. Er ist der Mann, der das dornenreiche Leben nimmt und sich eine Dornenkrone draus flechten lässt, der uns nicht große Sprüche macht von einer schönen Welt, der sie uns nicht verklärt, sondern der uns sagt, dass er mitten in diese Welt hinein seine Herrlichkeit offenbaren will. Wie leicht lassen wir uns vertrösten von irgendwelchen Sprüchemachern, die uns etwas Großes versprechen. Es ist alles nicht so schlimm. Komm, es wird besser werden. Schließlich musst du dich damit abfinden mit deinem Leben. Nein, ich will mich nicht damit abfinden. Und da waren Menschen, die sich aufgelehnt haben und dann entdeckt haben, dass Jesus unser Leben zu einer ganz anderen Höhe bringen kann. Dort hat Johannes ihn entdeckt. Und er sagt, ihr findet seine Herrlichkeit nur auf den Tiefen eures Lebens. Ich weiß nicht, mit was Sie heute hergekommen sind, ob Sie darunter leiden unter Ihrer körperlichen Schwäche, ob Sie darunter leiden unter Menschen, unter Unfrieden in Ihrem Hause, ob Sie unter sich selber leiden, wie die Dunkelheit Sie selber niederdrückt. Fangen Sie an, das mit Jesus zu bereden. Dort können Sie seine Herrlichkeit erfahren. Und dann kommt das Zweite. Er macht sterbliche Menschen unüberwindlich stark. Er macht sterbliche Menschen unüberwindlich stark. Dann wollen wir eigentlich fragen, Jesus, wenn du Herrlichkeit machst in der Welt, jetzt interessiert es uns, wo machst du dein herrliches Werk? Dann müsste man doch in einer illustrierten eine Fotoreportage machen können, die Spuren Jesu in unserer Welt. Das wäre doch interessant, einmal zu zeigen, wie Jesus angesichts der Not der Welt sichtbar seine Zeichen setzt. Wir drängen doch alle danach, das zu sehen. Ich habe dort einmal zu den Ärzten in Besa gesagt, das, was ich in diesen Tagen bei euch sehen durfte, das ist so etwas Sichtbares von den Wundern Jesu. Und da hat der eine nur gelacht und hat gesagt, du bist mir sehr naiv und oberflächlich. Ich sage, wenn ich das sehe, wie die da kommen und mit ihren Wunden und ihr sie heil macht, sagt der Arzt, was machen wir denn eigentlich? Machen wir denn sie heil? Wir sind doch nur die Reparateure, dass diese Menschen, wenn sie wieder einen gesunden Leib haben, nachher besser lügen, besser streiten, besser morden, besser kämpfen können. Was hat sich denn an ihrem Leben geändert? Und dann sagt dieser Arzt, wenn es uns nicht gelingt, in dieser Krankenzeit diesen Menschen zu helfen, dass sie durch Jesus neue Menschen werden, ist doch alles umsonst. Eine Reparatur, die nicht viel weiterhilft. Mich hat das so beeindruckt, wie da einer plötzlich auf den Nerv der Sache kommt, wo man die Spuren Jesu entdeckt. Man kann auch Spuren im Äußeren sehen. Ich habe entdeckt, wie Familien neu wurden, wie Kinder plötzlich andere Väter bekamen, weil die Eltern sich verwandelt hatten unter der Liebe Jesu. Aber da beschreibt es Johannes, was Großes geschieht, Viele nahmen Jesus nicht auf. Er kam in sein Eigentum, er kam zu Menschen. Es gibt keinen unter uns, davon bin ich überzeugt, der nicht schon in seinem Leben eine Begegnung mit Jesus gehabt hat. Und wenn er ein ungläubiger Mensch ist, er hat Begegnungen mit Jesus gehabt, in seinem Leid, in der Traurigkeit hat er etwas geahnt von dem Frieden, den nur er geben kann. Und dann ging die Tür zu. Dann verriegeln wir. In schweren Leidenszeiten, wo wir etwas ahnen von dem, was Jesus uns geben will, und wir sagen, nein, wir wollen es nicht haben. Wir träumen vom Glücksland. Wir wollen deinen Zuspruch nicht, Jesus. Deine Hand, die du uns reichst. Aber Johannes sagt, ein paar waren da, die haben die Türe aufgemacht. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht und Gewalt. Die wurden plötzlich stark und wurden Kinder Gottes. Die standen in dieser Welt vor all dem, was sie bedrängt und bedrückt hat, aber waren solche, die in der Art Gottes eine große Geborgenheit hatten. Ich wollte es jetzt eigentlich Ihnen nur mit Liederversen sagen, wie das Liederdichter von ihrem eigenen Glaubensleben bezeugen, wie das ein Paul Gerhard sagt, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Es waren Augenblicke, ich habe gedacht, jetzt hört alles in meinem Leben auf. Da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Die Verwandlung meines Lebens war, dass ich wusste, Jesus, ich darf mein Leben in deine Hand legen und deine Hand fassen und dann gehören wir beide zusammen. Und dann, ja, was ist mit der Welt? Da standen die Aposteln und als sie bedroht wurden, haben sie in fröhlicher Weise gesagt, unser Leben, da habe ich keine Angst mehr. Und wenn wir sterben, unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünde und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Das Herrliche an Jesus ist doch, dass er an den Abgründen dieser Welt mit uns spricht und dann unsere Not teilt und zu seiner Not macht. Und dass man uns und ihn nicht mehr trennen kann. Und dass wir so unüberwindlich stark werden, dass wir in dieser Welt endlich frei werden von uns, unseren eigenen wehleidigen Selbstumkreisungen. Es war am Tag der Eröffnung dieser Konferenz in Uganda, als plötzlich zwei Mercedes vorfahren. Ich merke die Unruhe, der Governor kommt. Sie wissen, dass Uganda eine Militärherrschaft eigener Prägung hat. Und dann kommt ein junger 28-jähriger Luftwaffenhauptmann, der Herrscher über 1,5 Millionen Menschen. Er hat eine Erschießung im Stadion von Kabale angeordnet, ohne Gerichtsverfahren. Und hat die, die in seiner Meinung nach schuldig waren, dort unten erschießen lassen und die ganze Bevölkerung musste antreten. Und der Mann kommt und will eine Ansprache halten, vor der Glaubenskonferenz vor diesen 6.000 Menschen. Er hält die Ansprache. Ich dachte, was wird nun Festo Kiwenschere tun? Er trat ans Mikrofon und sagt, dear Mr. Governor, lieber Mr. Governor, ich muss Ihnen erzählen, um was es sich hier handelt. Hier sind lauter Menschen, die haben in ihrem Leben erfahren, dass Jesus sie liebt. Und wissen Sie, wir leiden an dieser Welt. Und dann sprach er mit einer Offenheit. Ich dachte, geht das gut? Er sagte, unsere Welt ist unheimlich. Wir alle sind erschrocken, dass Afrikaner Afrikaner töten. Sprach es offen aus. Mr. Governor, es gibt für unser Leben nur eines, dass wir die Hand Jesu erfassen. Ist ein junger Mohammedaner gewesen und ich habe immer gedacht, was steht wohl hinter dem Leben? Wenn morgen oder übermorgen die Revolution kommt, ist er der Erste, der an der Wand steht und erschossen wird. Und ich dachte, mein Leben ist einem solchen Mann vergleichbar, der vor einem Abgrund steht, der kann sich heute noch umgeben, er fährt mit seinem Mercedes vor in einem Land, wo es kaum Auto gibt, er ist von seiner Leibwache umgeben. Ein junger 28-jähriger Mann in der ganzen Machtfülle und doch hinter mir der Abgrund, in den ich falle. Und da bietet mir einer an und sagt, du, Du darfst die Hand Jesu ergreifen und darfst in dieses Leben mit Jesus hineingehen und ein neuer Mensch werden. Gehst du oder gehst du nicht? Ich habe gedacht, sagen wir das eigentlich so den Menschen um uns her, was es heißt, mit Jesus zu leben und seine Hand zu ergreifen? Dieses neue Leben, von dem Johannes hier spricht, das ist kein Zuchterfolg und das kommt nicht aus einer Willensanstrengung, indem man sich verbessert. Da heißt es, die nicht aus dem Willen eines Menschen geboren sind, die nicht aus dem Geblüh des Fleisches geboren sind. Du kannst in deinem Leben versuchen und sagen, ich möchte ein neuer Mensch werden, ich möchte mich anstrengen, ich möchte gut werden. Johannes lächelt und sagt, haben wir alles auch probiert und es kam zu schrecklichen Pleiten. Es kommt da, wo ich Jesus aufnehme und wo ich Jesus in mein Leben eintreten lasse. Und wo ich ihm, mit ihm meine Not teile. Ich möchte Sie einfach fragen, wie wollen Sie es halten? Dass in Ihrem Leben viel dunkel und finster ist, das ist klar. Er, Jesus, ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Er löst ihnen äußerlich manches nicht, auch obwohl sie ihn schon oft darum gebeten haben. Aber Johannes sagt, das Große war, dass wir erfahren haben, dass er zuerst zu uns kommt und wir mit ihm teilen dürfen, dieses Leben der Bedrängnis und der Schwachheit. Ich darf meine Sünde mit ihm teilen, meine Leere, und dann darf ich seine Hand fassen. Wir haben alle so eine Sehnsucht nach Glück und nach Frieden, und er sagt, ich will sie erfüllen. Komm her zu mir. Komm her zu mir. Hoffentlich können Sie dann auch von sich einmal sagen, ich lag in schweren Banden. Du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden. Du kommst und machst mich groß und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie er das Reichtum tut. Denn das Große, was du mir schenkst, ich bin dein Kind, dein Eigentum. Johannes hat es dann in seinem Brief beschrieben, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt. Das ist die Freude unseres Lebens, die wir haben in den Traurigkeiten der Welt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Und wir sind's auch. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir leiden noch darunter, dass wir durch die ganze Schwachheit dieser Welt hindurchgehen, dass auch in unserem körperlichen Leben, auch in unserem Christenleben noch so viele Spuren der alten Welt sichtbar sind. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, wir werden Jesus gleich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. Man kann von einem Menschen dann das Größte sagen, wenn man von ihm sagen kann, dieser war auch mit Jesus. Amen. Such, wer da will, ein ander Ziel. 249, die Verse 3 und 4. Ach, such doch den, lasst alle stehen. 249, 3 und 4.
Thank you.
Herr Jesus Christus, du ziehst ans Licht, was wir so oft überspielen. Und du hast auch heute deine Hand auf uns gelegt. Auf unsere ungestillten Traurigkeiten. Auf die Wunden, die das Leben geschlagen hat. Auf unsere Trauer. Auf unser Versagen. Auf unsere Einsamkeit. Auf unsere Depression. Auf unsere Müdigkeit. Auf all das, was in unserem Leben die Sünde zerstört hat. Und du nimmst das alles an als dein Eigentum. So fest gehören wir dir, dass du auch dort Wohnung machen willst. Ganz tief innen in den dunklen Dingen unseres Lebens. Danke, Herr Jesus, dass du dort uns begegnen willst. Und dass du Stück um Stück unsere Vergangenheit aufarbeitest. Und dass bei dir alles wieder heil gemacht wird. Herr, lass kein Stück zurück, auch wenn es uns oft weh tut. Dass alles neu wird durch deine Wundermacht. Präge du deine Spuren deiner Herrlichkeit so in unser ganzes Leben ein. In unsere Gedankenwelt, in unseren Willen, in unsere Freizeit, in unsere Arbeit, in unser Familienleben, in unsere Gespräche, in alles, was wir tun. Und wir danken dir, dass wir das erfahren dürfen, dass wir dein Kind sind, dass du uns Macht dazu gibst, dieses neue Leben auch nun zu ergreifen und zu leben. Das ist nicht nur ein Wunschtraum, sondern das wird Wirklichkeit, wo du uns da hineinführst. Herr, wir wollen mit dir in dieses neue Leben gehen, auch im Blick auf die kommende Woche. Wir wissen, dass du mit uns gehst, dass du die Türen aufschließt vor uns, dass wir unter deinem Segen stehen. Herr, setze uns auch zum Licht für andere, dass wir anderen etwas sagen von dieser Freude, die man bei dir bekommt. Wir wollen andere zu Sehenden machen, die Traurigen, die Verzagten, die Müden, die Kranken, die Leidtragenden um uns her, die am Leben zerbrochen sind. Gib du uns dazu das richtige Wort und die nötige Liebe und die Geduld, dass wir ihnen sagen können, wie du ein Leben verwandeln kannst. Herr, nun danken wir dir, dass du auch unsere Gemeinde segnen willst, dein ganzes Volk überall in der Welt, die Missionare draußen, die im Dienst der Liebe stehen, die Zeugen, die in ihrer nächsten Umgebung von dir weiterreden. Herr, lass du in dieser Welt noch einmal dein Licht ganz hell leuchten, dass viele an dich glauben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, 279, den zweiten Vers. Am nächsten Sonntag an haben wir also zwei Gottesdienste. Nur in der Zeit, in der keine Schulferien sind. In Schulferien werden wir wahrscheinlich dann, das ist in der Festzeit, Ostern oder Weihnachten, werden wir dann, oder in den Sommerferien, den zweiten Gottesdienst ausfallen lassen. Aber es wäre mir jetzt wichtig, dass alle das erfahren. Heute war es nochmal gedrängt und wir mussten auch übertragen. Aber wenn Sie das weiter sagen, der zweite Gottesdienst wird ein verkürzter Gottesdienst sein, mit nur sogar zwei Liedern am Anfang und am Ende. Und er beginnt 11:15 Uhr. Ich denke, dass es auch manchen sowieso entgegenkommt, die bisher schon gemeint haben, sei etwas früh, dann kann man sich ja so geschickt teilen. Auch möchte ich Sie noch mal daran erinnern, dass wir also 9:30 und 10:45 anfangen. Warum? Darüber kann man sich streiten. Es ist immer ein wenig schwierig, wie lange läutet man, und dann ist es ein wenig unklar. Wir läuten einfach vor der Zeit und fangen dann zur Zeit an, dann kann man sich besser einrichten. Die Dauer des Gottesdienstes ist klarer. Es ist ein Glaubenssatz der Liturgiker, dass das Läuten zum Gottesdienst gehört. Da das aber in der Praxis der Gemeinde nie durchgedrungen ist, wirkt es so ein bisschen als ein verschlammter Anfang. Also ich bin dann eben ein Stück sündige aufs Liturgische hin und mache lieber den pünktlichen Anfang. So verstehen Sie es, was der Grund ist, dass wir pünktlich anfangen. Wir haben drüben im unteren Saal die Mappen mit den neuen Gemeindebriefen. Sie können sie mitnehmen, die Sie von auswärts sind, am Ausgang. Da stehen die wichtigen Veranstaltungen unserer Gemeinde drin. Sie dürfen das auch weitergeben. Wir sind etwas immer in Druck, da wir nur mit Schwierigkeiten unsere sehr große Gemeinde mit persönlichen Grüßen erreichen können. Ich möchte alle, die bitten, die das bewegt. Wir sind in unserer Gemeinde zwar ein großer Predigthörerkreis, aber bei denen, die dann an die Häuser gehen und die andere einladen, sind wir ein kleiner Kreis. Wenn Sie auch nur einmal mithelfen, Sie dürfen dann auch zu zweit gehen, das ist die biblische Ordnung, dass Sie dann an den Türen vorbeigehen und den Brief persönlich abgeben. Wir wollen es nicht machen wie die sehr schön gemachte TWS-Zeitung, wir wollen es aber persönlich abgeben, nicht bloß im Briefkasten landen lassen. Drüben, kommen Sie mit rüber, ich bin drüben im unteren Saal des Gemeindehauses, dann kann ich Ihnen dort eine Mappe geben, dass Sie können auch wenig nehmen, aber dass Sie sich beteiligen. Sie werden staunen, wie viele Menschen Sie etwas bedeuten dürfen durch dieses kurze Besüchlein. Wir haben am Dienstagabend unser Bibeltraining, beginnen mit dem Epheserbrief. Auf Ihren Plätzen liegen so Zettel, das haben wir ausgelegt, damit Sie studieren können. Das ist ein Studium in der Bibel. Wir haben ja die Gruppe schon seit langer Zeit im großen Saal, wir sitzen dort an Tischen, aber wagen Sie mal einen Blick hinein, Sie werden erstaunt sein, wie das Ihnen eine neue Freude an der Bibel bringt. Es liegen auch dort auf Ihren Plätzen schon die Zettel für die Gemeindefreizeit in Gommadingen am 4. und 5. Oktober. Das ist ein Zusammenkommen in der Gemeinschaft und gleichzeitig ein Stück Zurüstung. Das tut einem wieder richtig gut, wenn man eben in dieser Gemeinschaft einmal zusammen ist. Das Opfer heute, dieses Gottesdienstes, ja, natürlich, da gibt es eine Reihe von Aufgaben. Ich würde heute das Waisenhaus in der Nähe von Entebbe, zwischen Entebbe und Kampala in Uganda wählen. Ich habe Ihnen am letzten Sonntag erzählt, wie dort in der Nacht um 12:30 Uhr ein deutsches Ehepaar mit einigen Afrikanern und ihren Kindern dort am Flughafen standen und einen so herzlichen Empfang genommen haben. Das ist eine Familie Finken. Es haben sich gleich Berührungen zu Angehörigen unserer Gemeinde ergeben, denn da liegen schon ganze Freundschaftsverbindungen da. Vor 2 Jahren ist ein junger Lehrer mit seiner Familie nach Uganda gezogen, auf dem Höhepunkt der rassistischen Auseinandersetzungen dort und des Europäerhasses. Um einem Afrikaner namens Christopher zu helfen, der beim Missionstrupp Frohe Botschaft war und zurückkam nach Afrika und zum ersten Mal die Not in Afrika sah, dass um die Großstädte herum die Menschen in Armut leben und wenn dann die Mutter wegstirbt, ist die intakte Großfamilie, die es noch auf dem Dorf gibt, nimmer da und die Kinder verhungern. Und er hat angefangen, ein Waisenhaus zu gründen. Und er ist, wie es kommen musste, an dieser Aufgabe natürlich gescheitert. Und dann hat sich kurzfristig dieses Ehepaar Finken bereit erklärt, hineinzugehen und mit ihm nun dieses Waisenhaus aufzubauen. Sie haben nun zwei schlichte Häuser gebaut. Es ist ein imposantes Werk. Und wie ich da war, sind in den 2 Tagen gerade 3 kleine Babys gebracht worden. Das war ein bewegendes Bild, wenn man so kleine Säuglinge sieht, die sonst nichts hätten, wo sie unterkommen könnten. Ein Unternehmen, das vom Staat auch sehr gefördert wird, weil es dafür noch gar keine Vorbilder gibt. Ich meine, wir sollten heute unsere Gaben für dieses Werk geben. Sie wollten keine öffentlichen Zuschüsse und sagen, wir beten um unsere Gelder. Und als es Wunder passiert, wie sie mussten oben die Straße richten, dann kam die Firma Strabag und hat mit ihren großen Planiermaschinen die ganze Straße kostenlos ihnen gerichtet und hat ihnen auch sonst in ein paar Engpässen geholfen. Es gibt ja kein Baumaterial und die Firma ist gerade dort unten und hat einen Dienst getan. Und so sagen sie, so leben wir von den Wundern. Vielleicht ist das auch ein Stück, dass wir ihnen nun helfen dürfen, dieses Werk nun weiter auszubauen. Vielen Dank für alle Gaben. Verstorben ist in unserer Gemeinde Karl Ulrich, 70 Jahre, Schickstraße 6. Fritz Meyer, 77 Jahre, im unteren Kienle 8. Jürgen Leonhardt, einer unserer Konfirmanden, 15 Jahre, Wächterstraße 3a. Wir hörten dort bei den Bestattungen, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und nun geht unter dem Segen des Herrn an den Platz, an den er euch hinstellt. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.